Denke darüber nach, dass wir deine Geschichte nicht mit deinem Namen und deinem Gesicht auf dem Cover herausbringen können. Dass es zu meiner Verantwortung geworden ist, deine Geschichte gut zu erzählen. Auch auf Lesungen werde ich alleine da sitzen und du fehlst im Raum. Dann werde ich sagen, der Skandal ist, dass Azadiya nicht hier sein kann. Dass sie in diesem Land, in dem wir leben, so gefährdet ist, dass sie jetzt nicht hier sitzen und ihre Geschichte selbst erzählen kann.
Das war die Autorin Koschka Linkerhand. Sie hat am Mittwoch, 21. Juni, im Comedy House beim Albisriederplatz aus ihrem Buch vorgelesen «Um mein Leben, Azadiya H.». Und ihr habt es gehört, Azadiya H. selbst konnte nicht an der Lesung dabei sein. Sie konnte nicht über ihre Geschichte erzählen als junge Jesidin und Kurdin in Deutschland, die, als sie 16 Jahre alt ist, den Mord mitbekommt, ein Ehrenmord an ihrer Cousine durch ihren Onkel und dann selbst, um einem Ehrenmord durch ihre eigene Familie nicht zum Opfer zu fallen, schließlich flüchten und anonym untertauchen muss.
Schon nach meiner Flucht von zu Hause wollte ich mich Azadiya nennen, von Azadi, dem kurdischen Wort für Freiheit. Das sollte mein Schutzname sein. Azadi ist ein männliches Wort, Azadiya ist weiblich. Das passt zu mir. Freiheit und Frau.
Und passend zu Azadiyas Namen hört ihr «For Freedom, Baraye Azadi». Das hat sich Koschka Linkerhand gewünscht. Am Mikrofon ist Valeria.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی،
die Geschichte von Azadiya H. auch die tragische Geschichte einer jungen lesbischen Frau ist, wurde die Lesung vom Sappho-Verein organisiert, der sich mit der Aufarbeitung von lesbischen Geschichten befasst. Und die Moderation hat Madeleine Marti gemacht. Zu Gast eingeladen war auch Livia Amacker von Queer Amnesty Schweiz. Sie hat ein Mentoring-Programm vorgestellt für queere Flüchtlinge, wo man sich freiwillig melden kann und diese unterstützen kann.
Familie nicht Liebe bedeutet, sondern Gewalt, Zwang, Missbrauch und Ehrenmord. Meine Cousine wurde Opfer eines Ehrenmords, weil sie ein freies Leben führen wollte. Ihre Familie, unsere Familie, hat sie ermordet. Ich habe überlebt, weil ich nach dem Mord gegangen bin und als Angehörige unserer Familie Unterstützung bekommen habe. Wenn ich beim Jugendamt und bei der Polizei nicht unseren Familiennamen genannt hätte, hätten sie mich nicht in dieses Auto gesetzt und ich wäre vielleicht nicht mehr am Leben. Meine Cousine hat so eine Unterstützung nicht bekommen. Ich möchte sie Herr Bergwardan nennen, das bedeutet Widerstand. Dann sage ich, du trägst den Schriftzug Bergwardan als Tätowierung am Hals. Also dir sagt, weil ich Widerstand gezeigt habe in meinem Leben, gegen alles und jeden, gegen meine Kultur, meine Religion, meine Landsleute und meine Familie. Widerstand gegen Ehrenmorde und Kampf für Frauenrechte. Widerstand, weil ich mich immer neu für meine Freiheit und meine Sexualität einsetzen und dafür rechtfertigen muss. Erst wollte ich mir das Tattoo unter die Brust setzen lassen, aber dann habe ich mich für den Hals entschieden, damit jeder es sieht. Und im Buch soll es der Name meiner Cousine sein. Alles, was ich tue, mache ich, um Bergwardan nahe zu sein. Auch eine meiner allerersten Tätowierungen erinnert mich an sie. Ein Vogel, der ins Weite fliegt und an einem Band einen zweiten Vogel nach sich zieht. Ohne den Widerstand meiner Cousine hätte ich niemals frei werden können. Meine Cousine Bergwardan wurde von ihrem Vater in die Türkei verschleppt und dort von ihm getötet. Ihre Mutter und ihre Geschwister wussten davon und haben es gebilligt. Bergwardan hatte schon vorher eine Menge Ärger mit ihrer Familie gehabt. Ihr Vater, mein Onkel, hatte sie schon mehrere Male halb tot geprügelt, weil sie angekündigt hatte, von zu Hause auszuziehen. Mit 18 Jahren wollte Bergwardan eine eigene Wohnung haben und eine Ausbildung beginnen. Sie hatte mehrmals gesagt, dass sie sich nicht verheiraten lassen würde. Darüber empörte sich besonders ihre Schwester, die selbst früh verheiratet worden war. Sie fragte, warum soll sie dürfen, was ich nicht durfte? Sie drängte die männlichen Familienmitglieder, Bergwardan härter zu bestrafen. Dann gab es neue Schläge, Geschrei, Tränen. Bergwardan wurde in ihr Zimmer gesperrt. Irgendwann gelang es ihr zu fliehen. Sie ging in ein Frauenhaus, änderte ihren Namen und schnitt ihre Haare ab. Sie zeigte ihren Vater wegen Körperverletzung an. Aber sie verließ die Stadt nicht, in der wir alle lebten. Wozu soll ich mich verstecken, fragte sie. Wenn ich mich hinterm Mond verstecke, sie finden mich ja doch. So war es dann auch. Als die Leute begannen, darüber zu reden, dass sie ihre Familie verlassen hatte, sah ihr Vater seine Ehre in Gefahr. Er beschloss, Bergwardan umzubringen. Er lauerte ihr auf, packte sie ins Auto, fuhr zum Flughafen und flog mit ihr in die Türkei. Er dachte wohl, in der Türkei käme er deswegen nicht ins Gefängnis. Als Bergwardan nicht ins Frauenhaus zurückkehrte, riefen die Mitarbeiterinnen die Polizei. Sie suchten nach Bergwardan und begannen kurz darauf, wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts zu ermitteln. Im Fernsehen und in den Zeitungen erschien ihr Foto. Wer hat diese junge Frau gesehen? Für mich und für die ganze Familie war klar, dass man sie nicht lebend finden würde, nachdem mein Onkel allein aus der Türkei zurückgekommen war. Aber alle haben geschwiegen. Bevor sie ihn verhafteten, saß er bei uns auf dem Sofa und fragte mich, wenn ich in den Knast komme, bringst du mir dein gutes Essen? Dir bringe ich gar nichts, lautete meine Antwort. Weil mein Vater das respektlos fand, schlug er mich. Mir war das egal. Ich wusste zwar nicht konkret, dass mein Onkel seine Tochter umgebracht hatte, aber ich habe ihn ohnehin gehasst. Für alles, was er Bergwardan schon vorher angetan hatte. Im Gerichtsverfahren kam ans Tageslicht, wie sehr die Familie Bergwardan misshandelt und gequält hatte. In Zusammenarbeit mit der türkischen Justiz verurteilte das Gericht meinen Onkel zu lebenslänglicher Haft wegen Mordes. Auch meine Tante und zwei meiner Cousins wurden wegen schwerer Körperverletzung, Freiheitsentzug und Nötigung verurteilt. Die Brüder haben kurze Gefängnisstrafen bekommen. Die Freiheitsstrafe der Mutter wurde auf Bewährung ausgesetzt. Die jesidische Gemeinschaft hat diese verhältnismäßig geringen Strafen gefeiert. Vor dem Gericht standen Familienmitglieder und Nachbarn, jubelten und schwenkten Blumen. Mein Onkel aber stieg zum Helden auf, der die Ehre der Familie wiederhergestellt hatte. Meine Cousine wurde in der Türkei bestattet. Außer Angehörigen einer Frauenrechtsorganisation war niemand vor Ort. Als Bergwardan starb und meine Welt auseinanderfiel, war ich 16. Wir hatten uns sehr gern gehabt, waren gemeinsam zur Schule gegangen und hatten über die Zukunft gesprochen. Genau wie Bergwardan wollte ich mein Fachabitur machen und dann weit weggehen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie eine von uns dafür töten würden. Wir sind beide mit Gewalt und Drohungen aufgewachsen. Aber dass sie die Morddrohung wahrmachen würden, hat meinen Horizont überstiegen. Sowas versteht man nicht. Man rechnet nicht damit, dass es wirklich passiert, in der eigenen Familie. Wir hatten einander auch im Familienkreis viel gesehen. Meine Eltern waren jeden Tag bei Bergmoderns Eltern zu Besuch. Unsere gemeinsamen Großeltern lebten dort, aber ich bin immer nur ihretwegen hingegangen. Nach dem Mord weinte meine Mutter und sagte, Bergmodern sei wie eine Tochter für sie gewesen. Doch mein Vater schlug sie und uns Kinder, wenn wir von Bergmodern sprachen oder um sie weinten. Und auch Bergmoderns eigene Mutter verkündete, dieser Name wird in meinem Haus nicht mehr erwähnt. Sie haben sie einfach totgeschwiegen. Es war, als hätte sie nie existiert. Als Menschen- und Frauenrechtsorganisationen eine Mahnwache organisiert haben, durften wir nicht hingehen. Ich bin heimlich hingegangen. Bevor Bergmodern ins Frauenhaus ging, habe ich ihr angeboten, zu uns zu kommen. Sie antwortete, dann tötet mich eben dein Vater, nicht meiner. Ich schrieb zurück, okay, hau lieber ab. Ihre letzte Antwort lautete, wohin soll ich denn gehen? Sie hatte eigentlich schon aufgegeben, als sie geflohen ist. Mit 18 Jahren hatte sie mit ihrem Leben abgeschlossen. Sie wusste, dass sie sterben würde. Klassenkameraden, als mein Vater zustieg. Ich sagte, oh, mein Vater. Und der Junge sprang voller Angst auf und entfernte sich so weit wie möglich. Er dachte bestimmt, er müsste sterben, weil er neben mir gesessen hat. Alle haben mich nur noch als Mitglied einer Mörderfamilie betrachtet. Einmal kam ein Mitschüler zu mir und sagte, er hätte was mit einer Jesidin und ich solle ihrem Vater erklären, er hätte sie nicht geküsst, sondern sie hätte ihn geküsst und er wolle nicht umgebracht werden. Dabei kannte ich die beiden kaum und wusste nichts von ihrer Beziehung. Andere Leute haben alle Jesiden als Mörder beschimpft. Dagegen musste ich mich verteidigen. Einer Freundin habe ich mitten im Klassenzimmer eine geknallt, weil sie gesagt hatte, meine Familie sei asozial. Das tut mir im Nachhinein leid. Aber damals konnte ich nicht anders. Ich hatte ein starkes Bedürfnis, meine Familie zu schützen. Innerlich hatte ich angefangen, sie zu kritisieren. Ich habe einen richtigen Hass auf alles Jesidische entwickelt. Aber nach außen hin nahm ich sie nach wie vor in Schutz. Meine Lehrerinnen und die Schulsozialarbeiterinnen haben dabei mehr oder weniger zugesehen. Mit dem Ehrenmord wollten sie am liebsten nichts zu tun haben. Sie haben ihn weder im Unterricht thematisiert, noch mich oder meine Geschwister persönlich angesprochen, wir Hilfe bräuchten. Sie hatten wohl genauso große Angst, von meiner Familie angegriffen zu werden wie der Junge im Bus. Aus ähnlichen Gründen beschwor mich später das Jugendamt, niemals zu erwähnen, dass sie mir bei der Flucht geholfen haben. Einige meiner Cousins hatten nach Bergmoderns Verschwinden Mitarbeiter des Jugendamts bedroht, weil sie angeblich Bergmodern aus der Familie herausgenommen und woanders untergebracht hätten. Dabei wussten sie genau, dass sie tot war. Die Familie hatte sie ja selber getötet. Wenn jemand wie mein Onkel und meine Cousins gar keinen Respekt vor dem Staat und seinen Organen haben, sind sie sehr gefährlich. Und das wussten alle und hatten Angst. Erst nach meiner Flucht habe ich angefangen, um Bergmodern zu trauern. Ich tue es, indem ich so vielen Frauen wie möglich helfe. Dass ich andere Frauen unterstütze, mache ich nur für sie. Ich habe ihr geschworen, nie wieder dabei zuzusehen, wie ein Mädchen stirbt. Manchen Frauen kann ich nicht viel helfen. Sie gehen zurück, lassen sich verheiraten und hoffen, dass es irgendwie gut geht. Ich versuche trotzdem, mit ihnen in Kontakt zu bleiben und für sie da zu sein. Oft genug habe ich mit angesehen, dass eine Zwangsehe ein innerer Tod ist. Und zwar nicht nur für Lesben. Es gibt Mädchen, die würde ich gerne am Tag ihrer Hochzeit entführen und auf sie einreden, bis sie zu Verstand kommen und ihr Leben selbst in die Hand nehmen, wie ich es am Ende getan habe. Manchmal schreibt mir jemand, wie viel Liebe muss in dir stecken, dass du so viel helfen kannst. Dann schreibe ich zurück, ich habe meine Cousine sterben sehen und möchte, dass so etwas nie wieder passiert. Das hat mehr mit Schmerz als mit Liebe zu tun.
Change that.
quasi der erste Teil des Buches, wie Asadiya ihre Kindheit und Jugend beschreibt. Also es zieht sich so durch, dass es immer diese strengen Regeln gibt, so eine Abdichtung der Familie nach außen und vor allem auch gegen die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Und später kommt dann auch noch der Missbrauch durch einen ihrer Brüder hinzu, aber halt auch ihre erste Liebesbeziehung zu einer Frau. Und so ist sie dann ungefähr 20, als der Entschluss zur Flucht reift. Die Unterdrückung zu Hause habe ich immer weniger ausgehalten. Aber dann dachte ich wieder, so schlimm ist es nicht. Eigentlich ist alles normal. In anderen Familien läuft es noch schlimmer. Diese Haltung habe ich später bei vielen Mädchen und Frauen wiedergefunden. Man sucht sich keine Hilfe, weil man denkt, es geht schon noch, es ist aushaltbar. Dabei hält man es schon lange nicht mehr gut aus. Ich habe erzählt, dass mein Vater nicht von Anfang an schlecht war. Eigentlich wollte er gute Zeiten haben und eine Familie, die ihn liebt, statt ihn zu fürchten und zu hassen. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Seine Angst vor der Meinung der Leute hat ihn fertig gemacht und das ließ er an uns aus. Nach der Sache mit Susan beteuerte mein Vater dem Polizeidolmetscher gegenüber, dass er seine Kinder liebe und sie niemals schlagen würde. Er erinnere sich nicht, seine Tochter geschlagen zu haben. Die Polizei sagte zu uns, er wisse nicht, was er tue und müsse daher in die Psychiatrie. Die Nummer kannte ich schon. Mein Vater hat seine Schläge sogar uns gegenüber geleugnet. Wenn wir von seiner Hand blaue Flecken oder Striemen hatten, fragte er immer, wie ist das passiert? Wenn wir antworteten, das weißt du genau, du hast mich geschlagen, Papa, dann setzt es neue Schläge. Also gewöhnten wir uns an zu sagen, wir wüssten es nicht. Wir waren früh darin geübt, Gewalt zu verleugnen. Als Sinem einmal zum Arzt musste, weil sie nach heftigen Schlägen aus dem Auge blutete, hat mein Vater ihr eingeschärft, sie solle sagen, dass ihr kleiner Bruder sie versehentlich getreten hätte. Ich gehe nicht davon aus, dass der Arzt das geglaubt hat, aber er hat auch nicht weiter nachgefragt. Auch die Polizei schluckte die Lügen meines Vaters. Dabei hatten die Beamten Susans Wunden gesehen und sie gefragt, ob unser Vater sie geschlagen habe. Susan hatte klar und deutlich geantwortet, natürlich hat er mich verprügelt, das sehen Sie doch. Trotzdem wurde nicht weiter gegen ihn ermittelt. Vielleicht war es die bequemste Lösung. Er behauptete, sich an nichts zu erinnern und zeigte seinen Behindertenausweis vor und die Polizei stufte ihn als psychisch Kranken ein, als jemanden, der nicht weiß, was er tut. Darum galt er als schuldunfähig und sollte sich von einem Psychiater untersuchen lassen. Seither halte ich nicht viel von der Polizei. Als Kind wollte ich Polizistin werden, aber ich könnte niemals untätig bleiben, wenn Frauen und Kinder geschlagen werden oder von Ehrenmord bedroht sind. Die Polizei hilft erst, wenn es zu spät ist. Kennst du den Fall der britischen Kurdin Banas Mahmoud? Sie wurde 2006 von drei Männern ihrer Familie gefoltert, vergewaltigt und ermordet. Vorher war sie 5-mal zur Polizei gegangen, aber sie halfen ihr nicht und dann war sie tot. Es gibt einen Film darüber, die Ehre der Familie. Ich konnte nächtelang nicht schlafen, weil die Geschichte mich so sehr an meine Familie erinnert hat. Letztlich ist mein Vater nur eine Woche lang in der Psychiatrie geblieben. Danach hat ihn meine Mutter wieder nach Hause geholt, weil die Leute sonst geredet hätten. Immerhin nahm er seitdem Pillen, die seine Aggressivität und die Treffsicherheit seiner Schläge verminderten. Ich habe meinen Vater einmal in der Psychiatrie besucht. Da wurde er sentimental und nahm mich in die Arme. Zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben. Mir war sehr unbehaglich zumute. Ekel kroch mein Hals herauf. Dieser Zug war längst abgefahren. Es gab keinen Weg raus. Die Polizei hatte meinen Vater wieder auf uns losgelassen und meine Mutter würde sich nicht von ihm trennen. Auch nicht, nachdem er meine Schwester fast totgeschlagen hatte. Immer noch fragte sie ab und zu, wer von uns Kindern mit ihr käme, wenn sie ihn verlassen würde. Aber alle wussten, dass das nicht ernst zu nehmen war. Sie hatte ihren Job, ihren Führerschein, sie konnte ab und zu das Haus verlassen. Mit diesen Freiheiten begnügte sie sich. Mein Vater wollte ohnehin nichts von der Welt da draußen wissen. Beide waren innerlich tot. Sie würden sich nicht ändern und nicht weiterentwickeln. Auch meine Geschwister waren schon solche Zombies. Um nicht selbst innerlich zu sterben, musste ich einen anderen Weg finden, einen für mich allein. Islamische Staat die Jesiden überfiel, gab es auch eine Art Demonstration. Und wir sahen uns im Fernsehen die Gräuel an, die die Islamisten begingen. Ich sah kurdische Fraueneinheiten, die gegen den IS kämpften. Wochenlang überlegte ich, in den Irak zu reisen, mich einer Frauenbrigade anzuschließen und in den Krieg zu ziehen. Ich sagte zu Olga, ich gehe in den Krieg und kämpfe für mein Volk. Meine Freundin war dagegen. Sie sagte, heirate lieber, damit du endlich rauskommst und Ruhe vor deiner Familie hast. Aber ich fand den Gedanken viel sinnvoller, gegen den IS zu kämpfen. Sterben würde ich auch in der Ehe. Im Krieg hätte mein Tod wenigstens einen Sinn. Ich könnte noch etwas Gutes für andere Menschen tun. Ich informierte mich im Internet, wie man in den Irak und an die kurdische Front kommt. Ich erzählte sogar meiner Mutter davon. Sie sagte bloß, was willst du im Krieg? Du bist viel zu schwach, um eine Waffe zu tragen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass ich nicht sterben wollte. Ich wollte Olga auf der Straße küssen und offen mit ihr zusammen sein. Ich wollte leben, lachen, Spaß haben, neue Dinge lernen. Der Krieg war nicht der richtige Weg für mich. Als ich endlich den Realschulabschluss hatte, begann ich ein Praktikum bei einem Verein für Menschen mit Behinderung. Das war schön, ich verstand mich gut mit den Kolleginnen und auch mit den behinderten Klienten. In diesem Verein wurde ich als Mensch respektiert. Ich bekam Lust, im sozialen Bereich zu arbeiten. Eine Ehrenamtliche, Birgit, erklärte mir, dass man dafür am besten Sozialpädagogik studiert. Birgit war Hausfrau, kam zweimal in der Woche vorbei und hatte Zeit zum Reden. Mit den Klienten und auch mit mir. In den Gesprächen mit Birgit nahm ein Traum Gestalt an. Ich wollte mein Fachabitur machen und Sozialpädagogik studieren. Am liebsten wollte ich heimlich wegziehen. Aber ich wusste nicht, wie das gehen sollte. Die Stunden, die ich im Verein zubrachte, waren meine besten und entspanntesten und ich lernte eine Menge. Davor und danach war es sehr anstrengend. Meine Mutter argwöhnte, dass ich heimlich einen Freund hätte. Deswegen wurden die Regeln für mich noch strenger. Ich musste nach der Arbeit sofort nach Hause kommen. Wenn ich Punkt 4 nicht auf der Matte stand, setzte es Geschrei und Prügel. Tagsüber rief meine Mutter bei meinem Arbeitgeber an und erzählte der Mitarbeiterin im Büro, sie müsste mich wegen irgendwelcher Familienangelegenheiten sprechen. Sie wollte kontrollieren, ob ich wirklich arbeitete oder mich mit einem Mann herumtrieb. Einmal saß ich in der Klemme, als sie anrief, weil ich an einem Tag zeitiger gegangen war, um den Nachmittag mit Olga zu verbringen. Zum Glück war Birgit in der Nähe. Sie hatte einen Riecher dafür, dass ich zu Hause Probleme hatte und ließ meiner Mutter ausrichten, ich wäre gerade mit einem Klienten unterwegs. Das Lügengebäude, das ich um meine Beziehung zu Olga errichtet hatte, zerrte an meinen Nerven. Ich musste jedes Treffen und jedes Telefonat sorgfältig planen und war ständig voller Angst. Wenn meine Familie mitbekommen hätte, dass ich eine Frau datete, hätten sie mich sofort zwangsverheiratet oder gleich umgebracht. Deshalb hatte ich meinen Vorsatz, nie mehr zu lügen, eingeschränkt. Ich erlaubte mir zu lügen, um meine Sexualität zu leben und um mein Leben zu schützen. In allen anderen Angelegenheiten blieb ich ehrlich. Zugleich hatte ich immer neuen Streit mit Olga. Meist ging es um Drogen oder sie beklagte sich, dass ich mich nicht sofort zurückmeldete, wenn sie mich 100-mal am Tag anrief. Ich erklärte ihr, dass das wegen meiner Familie und wegen der Arbeit nicht ging, aber Olga fragte nur, bist du meine Frau oder nicht? Und sie wusste immer noch nicht, dass ich manchmal nicht zurückrief, weil Schero gerade über mich herfiel. Schero interessierte sich natürlich einen Dreck dafür, dass ich mittlerweile eine 20-jährige Frau mit einem Job und überhaupt einem ziemlich komplizierten Leben war. Während Sherwin bei einer Versicherungsfirma angestellt war, bekam Schero nichts auf die Reihe. Er brach verschiedene Jobs und Ausbildungen ab, hing zu Hause rum und lauerte mir fast täglich auf. Bis zu dieser Zeit war es mein Plan gewesen, einfach nicht zu heiraten, sondern arbeiten zu gehen und zu Hause wohnen zu bleiben. Ich wollte meine Eltern im Alter pflegen und heimlich meine Sexualität leben. Es wäre nach außen hin plausibel gewesen, dass eine Tochter sich um die alten Eltern kümmert, nachdem alle anderen Kinder geheiratet haben. Wenn mein Vater und ich einen guten Moment hatten, habe ich zu ihm gesagt, warte ab, bis du alt bist, dann stelle ich dich in deinem Rollstuhl raus in den Regen. Aber jetzt ging meine Mutter aktiv auf die Suche nach einem Ehemann für mich. Bei Sosan und Sinem hat ihr alles viel zu lange gedauert. Sinem würde sich jetzt erst verloben, mit 26. Meine Mutter hatte wohl auch Angst um meine Jungfräulichkeit, weil ich so viel Zeit außerhalb der Familie verbrachte. Sie erzählte von einem Mann nach dem anderen und lud verschiedene Frauen mit unverheirateten Söhnen zu uns ein. Von einem Kandidaten war sie besonders begeistert. Ich ging zu meinem Vater und sagte, ich will diesen Mann nicht heiraten. Mein Vater sagte, dann heirate ihn halt nicht. Mach, was du willst, aber geh mir nicht mit den Geschichten deiner Mutter auf die Nerven. Ein andermal sagte er, pass bloß auf. Du wirst es schlimmer machen als deine Cousine und ich werde es schlimmer machen als mein Bruder. Das sagte er so nebenbei, ohne Zusammenhang. Es hing von seiner Tagesform ab, wie er zu dem Thema stand. Meine Mutter sagte in dieser Zeit oft zu mir, nur Probleme machst du. Ich wünschte, du wärst eine Fehlgeburt gewesen. Ich antwortete, irgendwann werden deine Worte auf deiner Zunge und deiner Seele brennen. Dann ordnete sie an, ich sollte im Sommer mit ihr in die Türkei fliegen, aber ich weigerte mich. Du kommst mit und wenn ich dich zum Flughafen schleppen muss, schrie sie mich an. Als sie wieder einmal bei meiner Praktikumsstelle angerufen hatte und ich verweint und zornrot aus dem Büro kam, nahm ich Birgit zur Seite. Erzähl mal, was bei dir los ist, sagte sie. Erst wollte ich nichts erzählen und ging einfach weg. Aber Birgit hakte immer wieder nach. An einem Tag kamen dann die Tränen und ich